Heute mit der Sendung Der angebliche Feind im Kühlschrank. Dicke Geschäfte mit dem Fett. Fett macht Fett. Lange Zeit galt diese Aussage als Allgemeinplatz. Besonders gefährlich das Cholesterin, LDL. Herzinfarkte und Schlaganfälle sollen auf das Konto von tierischem Fett und LDL gehen. Nun könnte man einfach weniger tierisches Fett zu sich nehmen und die Gefahr wäre gebannt. Oder man setzt auf die Segnungen der Pharmabranche und nimmt Cholesterinsenker zu sich. Zum Beispiel in Form angeblich proaktiv gesunder Margarine. Dass diese Medikamente in Lebensmittelverpackung tatsächlich gesund machen, ist allerdings sehr umstritten. Sie verkaufen sich jedoch gut und enthalten überdies Transfettsäuren. Und die sind wirklich gefährlich. Deshalb ist die Verwendung dieser Transfettsäuren in mehreren europäischen Ländern limitiert. Aber nicht in Deutschland, wie Birgit Augustin berichtet.
Fett. Zum Braten und Frittieren in Salatsoßen, Plunderteilchen, Milch und Butter. Der Feind jeder figurbewussten Ernährung. Wer sich vor Herzinfarkt und Schlaganfall schützen wolle, solle lieber darauf verzichten. Fett macht Fett. Das wurde den Verbrauchern über Jahrzehnte eingebläut. Noch heute empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, maximal 30% der täglichen Kalorien über Fett zu sich zu nehmen. Lange Jahre galt Kardiologen eine strenge Fettreduktion als einziges probates Mittel, den Cholesterinspiegel bei Herzpatienten zu senken. Die 90er Jahre, sagt Dr. Melanie Hümmelgen, seien die Hochphase der Diäten gewesen.
Das heißt, tierisches Fett war komplett verpönt auf den kardiologischen Stationen, gab es keine Butter auf dem Essenstablett morgens, es gab überhaupt keine tierischen Fette in diesem Zusammenhang. Und man hat eigentlich eine rein und streng gemüseorientierte Ernährung empfohlen, also die berühmte Gurke aufs Brot. Und ansonsten durfte eigentlich kein Fettanteil da sein.
Diese strengen Zeiten sind vorbei. Mittlerweile, sagt die Kardiologin, seien Medikamente auf dem Markt, die vor allem die sogenannten schlechten LDL-Cholesterine wirksam senken.
Wir sind etwas liberaler geworden, aber es macht natürlich trotzdem keinen Sinn, weiterhin ungezügelt tierische Fette zu sich zu nehmen und dann einfach Medikamente zu erhöhen. Aber auf kardiologischen Stationen gibt es inzwischen auch wieder Butter.
Kaum noch vorstellbar, dass Fett lange als begehrtes Lebensmittel galt. Vor allem in den Hungerjahren nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Damals wurde das Fett als sehr energiereicher Nährstoff geschätzt. 1 Gramm bringt es auf 9,3 Kalorien, Eiweiß und Kohlenhydrate dagegen nur auf 4,1 Kalorien pro Gramm. Fett, sagt der Medizinhistoriker Philipp Osten vom Hamburger Universitätsklinikum, sei damals ein Zeichen von Wohlstand und Gesundheit gewesen.
Die Geschäfte nach der Währungsreform, nach dem Zweiten Weltkrieg dann, waren gefüllt mit Butterdosen, zwar leeren Verpackungen, um das vor der Sonne zu schützen, aber das war sozusagen der Ausdruck, jetzt ist alles wieder da, wir haben alle Produkte. Also es ist immer ein Zeichen gewesen für eine ökonomische Prosperität. Fett ist dafür das Symbol, viel mehr noch als Zucker.
Bis Ergebnisse einer Studie aus der nordamerikanischen Kleinstadt Framingham die Öffentlichkeit auch in Deutschland aufhorchen ließen. 15.000 Menschen waren dort nach ihren Ernährungsgewohnheiten befragt und ihr Blut auf diverse Werte untersucht worden. Das, sagt Philipp Osten, sei der Moment gewesen, als die Vorstellung, Fett sei gut für die Gesundheit, langsam kippte.
Der erste Schritt war, dass in der Framingham-Studie so ungefähr Mitte der 60er Jahre festgestellt wurde, dass diejenigen, die gerne fettig essen, häufiger Herzinfarkte haben und Schlaganfälle. Und dann hat man angefangen, das Fett zu untersuchen. Das war also sozusagen der erste Schritt der Verteufelung des Cholesterins.
Cholesterin ist ein fettähnlicher Stoff, der einerseits aus fettreicher Nahrung aufgenommen und andererseits im Körper selbst gebildet wird. Cholesterin ist ein wichtiger Bestandteil von Zellmembranen. Daneben dient es den Zellen als Ausgangsstoff, um verschiedene Hormone und Vitamin D herstellen zu können. Zum Problem wird Cholesterin dann, wenn es in einer bestimmten Form, nämlich als LDL-Cholesterin, in zu hoher Konzentration im Blut zirkuliert. Denn das lagert sich in den Gefäßwänden der Arterien ab und führt zu Arteriosklerose, im Volksmund Arterienverkalkung.
Der Gegenspieler HDL sorgt dafür, dass überschüssiges Cholesterin zur Leber zurücktransportiert und aus dem Körper ausgeschleust wird. HDL gilt deshalb als gutes, LDL als schlechtes Cholesterin. Und dieses schlechte Cholesterin gilt es zu bekämpfen. Die Pharmabranche macht mit Cholesterinsenkern jährlich Milliarden Umsätze. Die Lebensmittelwirtschaft versucht ebenfalls, davon zu profitieren.
Als ich von meinem überhöhten Cholesterinspiegel erfuhr, habe ich angefangen, meine Ernährung umzustellen und zusätzlich Bicel Proaktiv zu essen, um meinen Cholesterinspiegel zu senken.
Bicel Proaktiv enthält Pflanzensterine, die helfen, einen überhöhten Cholesterinspiegel in 3 Wochen um bis zu 10% zu senken.
Ein Werbespot des Lebensmittelkonzerns Unilever, der Bicel Proaktiv vor 16 Jahren auf den Markt gebracht hat. Auf den Margarinepackungen prangt neben dem Versprechen der Cholesterinsenkung auch der Hinweis »wissenschaftlich geprüft«. Was heißt das genau? Ein Interview ist nicht zu bekommen, aber schriftlich verweist der Konzern darauf, dass mehr als 50 Studien gezeigt hätten, dass Bicel Proaktiv nachweislich den Gesamt- und den LDL-Cholesterinspiegel senke. Das will Karin Riemann von der Verbraucherzentrale Hamburg gar nicht in Abrede stellen, aber sie sieht das Streichfett aus dem Hause Unilever dennoch kritisch.
Nur weil ich zeige, dass der Cholesterinspiegel sinkt, zeige ich ja noch keinen Patientennutzen. Und das ist hier genau das Problem. Also das ist eigentlich der falsche Endpunkt. Ne? Man müsste zeigen, dass die Leute nicht am Herzinfarkt sterben. Das haben die natürlich nicht, solche Studien. Weil es sind ja auch Lebensmittel, es sind ja keine Arzneimittel.
Ein Lebensmittel mit vermeintlichem Gesundheitsnutzen, allerdings ohne die wissenschaftliche Absicherung eines Medikaments. Das stört auch Oliver Heusinger. Er arbeitet bei der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch und bezeichnet Bicel Proaktiv als Cholesterinmedikament in Lebensmittelform.
Solche Produkte sollten nicht frei verfügbar neben Rama und Letta im Kühlregal liegen, sondern auf Rezept in der Apotheke verkauft werden.
Umso mehr, da die zugesetzten Pflanzensterine, die den Cholesterinspiegel senken, selbst nicht über jeden Verdacht erhaben seien.
Die Pflanzensterine, also der hochkonzentrierte Wirkstoff in den Produkten, die stehen im Verdacht, einerseits das Cholesterin zwar zu senken, aber andererseits selbst auch Herzkrankheiten fördern zu können. Also es kann sein, dass wir hier den Teufel mit dem Belzebub austreiben.
Foodwatch hat vergangenes Jahr versucht, dem Unternehmen die Aussage zu verbieten, es gebe aus wissenschaftlicher Sicht keine Hinweise auf Gesundheitsrisiken. Ohne Erfolg. Der Pressesenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts entschied, die Behauptung ist durch das Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt. Unilever wirft Foodwatch vor, mit Kampagnenschmutz zu werfen und beteuert in der schriftlichen Stellungnahme gegenüber NDR Info, Zitat:
Auch nach der Einführung von Bicel Proaktiv wurden weiterhin Studien durchgeführt. Seit der Zulassung gab es keine Forschungsergebnisse, die die Zulassung in Frage gestellt haben. Gesundheitsbedenkliche Nebenwirkungen durch den Verzehr von mit Pflanzensterinen angereicherten Produkten konnten nicht nachgewiesen werden.
Das Bundesinstitut für Risikobewertung dagegen kritisiert, dass es nur wenige Daten darüber gibt, wie sich die Aufnahme konzentrierter Pflanzensterine auf den Menschen auswirkt. BfR-Mann Klaus Richter, von Haus aus Mediziner, spricht von einem Feldversuch im Großen. Zwar sei Bicel Proaktiv als neuartiges Lebensmittel zugelassen und rechtlich nicht zu beanstanden, aber vielen Verbrauchern sei gar nicht klar, dass die Margarine nur von Menschen mit erhöhtem Cholesterinspiegel konsumiert werden sollte. Das Kleingedruckte auf der Packung werde übersehen.
Wir wissen inzwischen aus zum Beispiel einer Untersuchung aus Belgien, dass etwa 20% der Verzehrer Kleinkinder sind.
Dabei sollen genau die, wie auch Schwangere, die Margarine nicht essen. Nutzt ein Familienmitglied Bicel Proaktiv, um seinen Cholesterinspiegel zu senken, isst häufig die ganze Familie mit.
Weil es auf dem Frühstückstisch mit draufsteht. Auch sind eine ganze nennenswerte Menge von Verzehrern gar nicht betroffen von erhöhten Cholesterinwerten. Also hier müsste eigentlich mehr Aufklärung erfolgen und der Verbraucher sollte auch genauer auf die Kennzeichnung und auf das Etikett achten.
Der Hamburger Ernährungsmediziner Matthias Riedl lehnt cholesterinsenkende Margarine völlig ab. Die wissenschaftliche Grundlage sei nicht ausreichend gegeben, vor allem nicht in der Langzeitanwendung.
Das Grundproblem dabei ist, dass die sogenannten Phytosterine, die ja normal auch in der Nahrung vorkommen, hier so hoch angereichert sind, dass wir nicht wissen, was in der mehrjährigen Langzeitaufnahme bei den Menschen passiert.
Verbraucherschützer sind auch deshalb skeptisch, weil sie in solchen neuartigen Lebensmitteln einen Versuch sehen, den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Oliver Heusinger von Foodwatch.
Wenn die Lebensmittelwirtschaft weiter wachsen will, dann braucht sie irgendwie Modelle, sage ich mal, wie man noch höhere Preise verlangen. Und da ist Functional Food, also Lebensmittel mit irgendeinem vermeintlichen Zusatznutzen, ist da sehr gerne als Auswegstrategie gewählt von den Lebensmittelherstellern, weil sie dann höhere Preise verlangen können. Diese Margarine beispielsweise, die kostet etwa das Sechsfache von einer normalen Margarine.
Lange hat die Branche viel Geld in die Werbung gesteckt, um Margarine als leichte, gesunde Alternative zur Butter anzupreisen. Doch Margarine hat mit 720 fast genauso viele Kalorien wie Butter. Die bringt es auf 750 Kalorien pro 100 Gramm. Marketing aber tat Not. Margarine hatte bis in die 60er Jahre einen ziemlich schlechten Ruf. Nicht zu Unrecht, sagt Medizinhistoriker Philipp Osten.
Diese Margarine wurde hergestellt im Prinzip aus Fettabfällen, meist aus tierischen Fetten. Pflanzliche Margarine ist eher selten gewesen. Also nicht aus vegetarischen Gründen haben die Leute Margarine gegessen, sondern weil es einfach billig war.
Mittlerweile bestehen die meisten Margarinen aus preiswerten Ölen. Sie müssen, um das Produkt fest und dennoch streichfähig zu machen, gehärtet werden. Früher entstanden bei dieser Härtung große Mengen an Transfettsäuren. Das sind ungesättigte Fettsäuren mit einer ganz speziellen chemischen Struktur. Die Kardiologin Melanie Hümmelgen warnt vor allen Arten dieser industriell verarbeiteten Fette.
Das sind häufig Fette, die uns wirklich schaden können und zu einer Verschlechterung des LDL-Cholesterinstoffwechsels führen und damit mein Risiko der Gefäßverkalkung und des Herzinfarkts deutlich erhöhen.
Deshalb empfiehlt die Weltgesundheitsbehörde WHO, maximal 1% der täglichen Nahrungsenergie über Transfettsäuren aufzunehmen. Je weniger, desto besser, sagt auch Dr. Klaus Richter vom Bundesinstitut für Risikobewertung.
Aus Sicht des Herstellers mögen sich ein paar Vorteile ergeben, weil sie gut haltbar sind und gute Backeigenschaften haben. Aber aus gesundheitlicher Sicht für den Menschen, für den Verbraucher, haben sie ausschließlich Nachteile.
Dennoch hat sein Institut Entwarnung gegeben. Der Verzehr von Transfettsäuren sei in Deutschland kein relevanter Risikofaktor für die Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Begründung: Die meisten Verbraucher nehmen weniger als 1% ihrer Nahrungsenergie über Transfettsäuren zu sich.
Das hat auch damit zu tun, dass die Lebensmittelindustrie in den vergangenen Jahren einiges dafür getan hat, den Anteil von Transfettsäuren in ihren Produkten zu reduzieren. Seit 2012 gibt es eine freiwillige Selbstverpflichtung der Industrie mit dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Heute könne man bei Margarine im Supermarkt tatsächlich sorglos zugreifen, sagt Professor Gerhard Jahreis, Ernährungsphysiologe an der Universität Jena.
Aber wir haben zum Beispiel uns Backfette aus dem Großhandel besorgt und da sieht es anders aus. Dort haben wir zum Teil sogar sehr hohe Gehalte von über 30% Transfettsäuren gefunden. Das heißt also alles das, was verarbeitet wird, also ich sage jetzt mal als Ziehfett zum Beispiel im Blätterteig oder in anderen Gebäckarten, Donuts, Popcorn auch oder Waffeln, dort haben wir zum Teil erhebliche Werte gefunden.
Kleine Hersteller oder der Bäcker an der Ecke haben in der Regel kein Labor, um die Qualität der von ihnen verwendeten Fette zu kontrollieren. Es gibt in Europa keine Kennzeichnungspflicht für Transfettsäuren. Und auf dem Lebensmittelmarkt werde schließlich viel über den Preis geregelt, sagt der Jenaer Professor Gerhard Jahreis.
Solche schlechten Fette, die es eben heute auch noch gibt, werden wahrscheinlich, vermute ich, auch gar nicht in Deutschland hergestellt, aber der Lebensmittelhandel agiert weltweit und es werden sicher auch Billigfette aus irgendwo, ich sage jetzt mal Indien, gekauft, die dann eben den Regeln des europäischen Marktes nicht entsprechen. Aber da das nicht limitiert ist, gibt ja in der Europäischen Union keine Grenze, kann man das also auch ungestraft einführen.
Und zu billigen Backwaren weiterverarbeiten. Das heißt, wer sich viel von solchen Produkten ernährt, läuft Gefahr, hohe Mengen an Transfettsäuren zu sich zu nehmen. Das sind nach Schätzungen des Bundesinstituts für Risikobewertung ca. 10% der Bevölkerung, immerhin 8 Millionen Menschen. Klaus Richter.
Männliche Jugendliche, junge Männer, Studenten, Leute, die jünger sind und im Prinzip mehr auf preiswerte Lebensmittel ausweichen, Süßwaren, Backwaren, Kekse verstärkt essen. Hier kann es sehr wohl zu Mengen an Transfettsäuren kommen pro Tag, die kritisch sind.
Klaus Richter findet, die freiwilligen Anstrengungen der Lebensmittelindustrie hätten zwar schon recht gut funktioniert, man könne den Transfettsäuregehalt in Lebensmitteln aber weiter optimieren.
Wie eine solche Optimierung aussehen könnte, haben Länder wie Dänemark, Österreich, Ungarn, Norwegen und die Schweiz gezeigt. In Dänemark dürfen seit 2003 nur noch Lebensmittel verkauft werden, deren Fettanteil zu weniger als 2% aus Transfettsäuren besteht. Mit erfreulichen Folgen, meint Klaus Richter vom BfR.
Da sind die Transfettsäurewerte tatsächlich so weit gesunken, dass sie fast keine Rolle mehr spielen in der Realität. Und zudem gibt es Daten aus Dänemark, dass sogar die Herz-Kreislauf-Risiken gesunken sind.
Die FDA, die amerikanische Lebensmittelbehörde, hat 2015 sogar eine Null-Toleranz-Strategie beschlossen. Unternehmen müssen binnen einer dreijährigen Übergangsfrist Transfettsäuren aus ihren Produkten entfernen. Und Deutschland?
Bei den Verzehrsgewohnheiten und bei dem, was wir in Deutschland gemessen haben und bei dem eklatanten und deutlichen Rückgang auch an Gehalten in den verwendeten Fetten,
sagt Bernhard Kühnle vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft,
haben wir im Moment auch an dieser Stelle in Deutschland nach wie vor keinen Handlungsbedarf.
Das gelte auch für die 10% der Menschen, die über dem derzeit als tolerierbar geltenden Grenzwert liegen.
Diese 8 Millionen Menschen haben nicht nur ein Problem mit Transfettsäuren, die hätten, wenn man nur die Transfettsäure aus ihren Lebensmitteln wegnimmt, auch noch ein anderes Problem, nämlich der Fettaufnahme insgesamt.
Die Bundesregierung praktiziert den Schulterschluss mit der Lebensmittelwirtschaft, statt gesetzliche Höchstgrenzen einzuführen. Besorgten Parlamentariern beschied die Regierung bereits vor 5 Jahren in der Antwort auf eine Kleine Anfrage, es gebe in Deutschland kein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch Transfettsäuren. Kein Problem, kein Handlungsbedarf.
Die Europäische Kommission dagegen hat mittlerweile einen Bericht zu Transfettsäuren vorgelegt, der sich damit befasst, welche Strategie zur Reduktion europaweit am meisten Erfolg verspricht. Das Ergebnis? Keine Selbstverpflichtung der Industrie, keine Deklarationspflicht, sondern ein gesetzlich vorgeschriebener Höchstwert. Doch ob diese Empfehlung je umgesetzt wird, da sind auch angesichts des deutschen Widerstandes Zweifel angebracht.
Fett, doch der Feind im Kühlschrank? Bei Transfettsäuren immerhin sind sich die Experten einig. Möglichst wenig. Tierische Fette in Maßen. Eier sind rehabilitiert. Das Fett in Milchprodukten gilt als Sattmacher. Dennoch. Wer im Supermarkt vor dem Kühlregal steht, stellt fest, bei Joghurt, Quark und Käse gibt es häufig neben dem normal fetten Produkt noch eine Light-Variante.
Das hat so in den 80er Jahren schon angefangen, dass eben das Übergewicht zunehmend zu einem Problem geworden ist in der Gesellschaft.
Sagt Karin Riemann von der Verbraucherzentrale Hamburg.
Und die Lebensmittelindustrie dann da mit Produkten drauf reagiert hat, die sie als leicht bezeichnet und die eben dann für einen gesicherten Absatz sorgen oder sogar vielleicht gesteigerten Absatz.
Heutzutage darf sich alles Light nennen, was 30% weniger einer bestimmten Zutat hat als das herkömmliche Lebensmittel, also in der Regel Fett oder Zucker. Häufig haben diese Light-Produkte aber kaum weniger Kalorien als das Original. Die Kardiologin Melanie Hümmelgen warnt ihre Patienten deshalb vor den vermeintlich leichten Alternativen.
Sie stillen oft das Sättigungsgefühl nicht so sehr und ersetzen Geschmack, denn Fett ist ja auch ein starker Geschmacksträger, über den ich das gut transportieren kann, dann nochmal durch Kohlenhydrate oder Zucker. Und dann nehme ich genauso viel Kalorien auf, als hätte ich Fett dabei gehabt und habe auch noch schneller Hunger. Und dann geht es gerade in die andere Richtung.
Der Ernährungsmediziner Matthias Riedel attestiert, die Leitwelle habe im Ernährungswissen der Deutschen einen unsäglichen Schaden angerichtet. Das Etikett Light trage zur Entmündigung der Verbraucher bei.
Man kann mit diesem Etikett überhaupt keine Aussage dafür treffen, ob es geeignet ist für die Gewichtsabnahme oder nicht. Insgesamt ist die Etikettierung als Leitprodukt eine geschickte Marketingstrategie, die abzulehnen ist als Verbrauchertäuschung.
Fett ist nicht böse, Leitprodukte sind nicht gut. Wer sich von moralischen Kategorien trennt und mehr aufs Kleingedruckte achtet, hat bessere Chancen, sich ausgewogen zu ernähren. Denn die Lebensmittelindustrie interessiert sich nicht wirklich für die Gesundheit der Verbraucher. Ihr geht's auch beim Fett, wen wundert's, vor allem ums Geschäft.
In der Reihe Das Forum hörten Sie Der angebliche Feind im Kühlschrank, dicke Geschäfte mit dem Fett, eine Sendung von Birgit Augustin, Redaktion Wolfgang Heinemann.